On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Als Einstieg zur Predigt eine persönliche Erfahrung. Unsere Kinder waren klein. Es war immer sonnabends, Abendbrotzeit. Wir kamen vom Schwimmen, hatten einen Bärenhunger, der Tisch war gedeckt. Es gab Pommes und Würstchen und allerhand sonstige Leckereien. Und dann haben wir uns erstmal so richtig satt gegessen. Und wenn wir satt waren, haben wir das Licht ausgeschaltet. Und dann kam das hier. Eine Wunderkerze. Viele, viele kleine Sterne strahlen auf für einen Augenblick und dann verglühen sie wieder. Ihr könnt euch denken, was das für einen Spaß gemacht hat. Wir hatten so eine Lampe über dem Tisch, da haben wir diese Wunderkerze immer aufgehängt und das war richtig so ein Ritual. Das war eingewöhnt und da haben die Kinder und wir Erwachsenen uns natürlich auch sehr, sehr drüber gefreut. In der heutigen Predigt, da geht es auch um Sterne. Genauer gesagt, um einen Stern, der nicht verglüht, sondern der stehen bleibt, der sich sogar bewegen kann. Ein außergewöhnlicher Stern. Aber der Reihe nach, da waren Sternenforscher im Orient sehr kluge Leute, sie hatten Beraterstatus bei der amtierenden Regierung. Ihr Fachgebiet war die Astronomie, die Erforschung der Sterne. Diese Leute erleben einige Wunder. Das erste geschieht über ihnen. Auf einmal entdecken sie am Sternenhimmel einen Stern, den sie nie vorher gesehen haben. Ich freue mich immer in diesen Tagen. Habt ihr schon mal nachts rausgeguckt? Ältere Herren müssen nachts öfters mal raus. Und von daher habe ich das große Vergnügen, nachts mal den Sternenhimmel zu sehen, wenn die Sterne so klar dastehen, wie sie jetzt dastehen. Faszinierend, oder? Und dieser Stern, den sie noch nie gesehen haben, den sie entdeckt haben, der strahlt, vor allen Dingen, der strahlt eine Neuigkeit ins Universum. Und diese Neuigkeit heißt, in Judäa, da wo die Juden leben, ist ein König geboren. Erstaunlich und wunderbar ist, diese Sternenforscher entdecken nicht nur diesen neuen Stern, sie verstehen auch seine Botschaft, seine Bedeutung. In Psalm 19, da heißt es, der Himmel verkündigt Gottes Größe und Hoheit. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ohne Worte reden sie, keinen Laut kann man hören. Doch auf der ganzen Erde hört man die Sprache der Schöpfung. Seht, und diese Sprache der Schöpfung haben diese Sternenforscher verstanden. Und dann passiert noch ein Wunder. Diese Wissenschaftler erkennen, dass da in Judäa bei den Juden ein König geboren worden ist. Das hat etwas mit uns zu tun. Wir können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen alles dran setzen, diesen König kennenzulernen. Waren diese Gedanken logisch folgerichtig? Nicht unbedingt. Ich denke mir, dass das so ein Anstupser Gottes war an ihrem Herzen. Überzeugt euch. Geht der Sache nach. Überprüft, ob an der Neuigkeit, die der Stern ins Universum strahlt, etwas dran ist. Zwischenstopp. Ist es nicht erstaunlich, dass der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diesen Wissenschaftlern in ihrer Alltagswelt begegnet, dass er mit ihnen eine Sprache spricht, die sie verstehen? Er sendet den Sternenforschern einen Stern mit einer Botschaft. Was ist das für ein großartiger Gott? Er hat jeden einzelnen Menschen im Blick rund um den Globus, auch und gerade Menschen in anderen Kulturkreisen und Religionen und Alltagswelten. Und wenn dieser Gott den Sternenforschern in einen Stern schenkt und ihnen in einem Stern begegnet, wie wird er dann wohl einer Krankenschwester auf Station begegnen? Oder einem Handwerker auf dem Bau? Oder einem Lehrer in seiner Klasse? Liebe macht erfinderisch, deshalb dürfen auch wir auf die Zeichen seiner Liebe achten, die er uns schenkt im Alltag. Zurück zu den Hauptpersonen dieser Predigt, den Sternenforschern. Die planen ihre ganz persönliche Reise nach Jerusalem, beauftragen einen Karawanenausrüster, stellen Bodyguards ein und dann geht's los. Die abenteuerliche Reise beginnt. Wir können davon ausgehen, dass sie ziemlich lange gedauert hat. Aber sie machen sich auf den Weg. Sie setzen alles daran, diesen König kennenzulernen. Angetrieben mit der Hoffnung und der Sehnsucht, diesen neugeborenen König zu sehen und ihn kennenzulernen. Diese Hoffnung treibt sie an, es ist der Motor. Hoffnung, die Beine macht, ist das Thema der heutigen Predigt. Dann endlich sind sie am Ziel, Jerusalem. Und weil sie aus dem Osten kommen, gehen sie wahrscheinlich durch das Damaskustor in die Stadt. Und das Erste, was sie gemacht haben werden, ist wahrscheinlich den ersten Menschen, den sie treffen, zu fragen, wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ein König ist geboren? Wie eine WhatsApp-Nachricht breitet sich diese Frage in der Stadt aus. Bis hinein in die Residenz des amtierenden Königs Herodes. Der ist erschrocken, beunruhigt. Panik breitet sich aus in der Stadt. Warum reagieren sie, diese Leute, so? Geht denn von diesem kleinen, niedlichen Babyboy eine Gefahr aus? Oh ja, auf jeden Fall. Eine Jugendgruppe, irgendwo, die Leiterin hält eine Kurzandacht. Sie legt Bilder von bekannten historischen Persönlichkeiten auf den Tisch, zum Beispiel von Nero oder dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Ihre Andacht besteht aus zwei Sätzen. Viele Menschen wollten Gott werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und dann legt sie ein Bild von Jesus Christus auf den Tisch. Jesus ist die Kampfansage Gottes an alle Menschen, die wie Gott sein wollen. Das hat schon seine Mutter Maria in ihrem Lobgesang, dem Magnificat, so gesungen. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, doch Unterdrückte richtet er auf. Ob Herodes das geahnt hat? Dieser grausame, machtbesessene König, der reagiert sofort. Geht der Sache nach, wendet sich an den Hohen Rat, das ist die religiöse und politische Regierung in Israel, 71. Studierte, kluge Köpfe, die werden zu einer Sondersitzung gerufen beim König, ziehen sich ihre Dienstkleidung an, greifen die Schriftrollen und dann wird die Sitzung eröffnet. Einziger Tagesordnungspunkt, eine Frage des Königs. Wo soll der Messias, der angekündigte Retter, geboren werden? Ohne lange zu diskutieren, rollen sie ihre Bibel auf und zitieren den Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk weiden soll. Zitat Ende, Sitzungsende. Der König hat die Informationen, die er braucht. Und so gehen die Ratsmitglieder wieder nach Hause. Vielleicht gibt's ein zweites Frühstück. Vielleicht gehen sie in ihr Geschäft, vielleicht in den Tempel. Sonderbar, keiner von ihnen kommt auf die Idee, dass hinter dieser Frage des Königs ein aktueller Anlass stehen könnte. Keiner von ihnen kommt auf die Idee, dass diese alte Prophetie Wirklichkeit geworden sein könnte. Diese Männer wissen so viel. Sie sind im Alten Testament zu Hause, kennen ganz bestimmt viele Textpassagen auswendig. Im Vergleich mit ihnen wissen die Sternenforscher aus dem Orient wenig. Sehr wenig. Eigentlich haben sie nur eine einzige Information. In Judäa, bei den Juden, ist ein König geboren. Aber diese eine einzige Information bringt sie in Bewegung. Seht, und das unterscheidet sie von ihren Kollegen im Hohen Rat. Ob sie deshalb die Weisen aus dem Morgenland genannt werden in einer älteren Sprache, Weisheit ist ja so viel mehr als Wissen. Unsere Sternenforscher ziehen weiter, raus aus der engen Stadt mit ihrer Scheinheiligkeit. Endlich wieder unter den weiten Sternenhimmel in ihrem Element, und tatsächlich, er ist noch da, ihr Stern. Und geht sogar vor ihnen her. 8 Kilometer sind es von Jerusalem nach Bethlehem. Und mit Hilfe des Sterns finden sie das Haus, in dem der kleine Jesus jetzt lebt. Was dann kommt, ist ergreifend. Dass der kleine Junge, vielleicht auf den Arm seiner Mutter, vielleicht krabbelt er schon auf dem Teppich, keiner weiß es, aber die Sternenforscher, die wissen, was sie zu tun haben. Sie fallen vor dem Kind auf die Knie und beugen sich ganz tief, so tief, dass ihre Stirn den Boden berührt. Diese Geste sagt alles. Sie ist ein Zeichen der Ehrerbietung, der Unterwerfung und bedeutet, wir akzeptieren und respektieren dich als Herrn und König. Danach packen sie ihre Geschenke aus und beschenken das Kind. Für die Heimreise wählen sie einen anderen Weg, weil Gott selbst es ihnen befohlen hat. Die Spuren dieser Wissenschaftler sind Spuren im Sand, vom Wind verweht. Keiner weiß, was die Begegnung mit dem Messias, mit diesen Männern gemacht hat. Ob's eine langfristige, nachhaltige Bedeutung für ihr Leben gehabt hat. Aber ihr Handeln ist vorbildlich. Und was ist denn jetzt aus dem Stern geworden und dem Königskind? Glücklicherweise wissen wir mehr als die Sternenforscher. Wir wissen sogar mehr als die 71 Ratsmitglieder. Die hatten das Alte Testament, das Gesetz des Mose, die Psalmen, die Propheten. Wir haben das Alte und das Neue Testament. Wir haben die großen Feste der Christenheit, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Wir können die Lebensgeschichte des Königskindes nachlesen, unter anderem in den Evangelien. Ganz spannend ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Da begegnet Johannes, der beste Freund von Jesus in den 3 Jahren, die er auf dieser Erde war. Dieser Johannes begegnet Jesus. Jesus, wie er jetzt ist. Und diese Begegnung haut ihn um. Eine Stimme wie eine Posaune, wie ein tosender Wasserfall. Eine Gestalt wie ein Mensch, ein langer Mantel, ein goldener Gürtel. Haare wie weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee, Augen wie Feuerflammen, Füße glänzend wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Sein Gesicht strahlend wie die Sonne. Wie tot fällt Johannes vor ihm nieder. Aber Jesus geht auf ihn zu und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Nachzulesen in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 bis 17. Das ist der Jesus, von dem wir heute reden. Ein Gigant. Ihm zu begegnen ist umwerfend. Und auf der letzten Seite der Bibel finden wir die Antwort auf die Frage, was ist aus dem Stern und dem Königskind geworden? Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt. Zu dir, damit ist Johannes gemeint. Damit du den Gemeinden alles mitteilst. So, und jetzt kommt was Interessantes. Der gleiche Jesus, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Der sagt hier, ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Adolf Pohl, ein Bibelausleger, schreibt dazu, er, nämlich Jesus, gibt nicht nur diesen Stern, er selbst ist dieser Stern. Das Königskind von damals ist heute eine Majestät. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gestern André Rieu, ich habe nur kurz reingeschaut, ein Weihnachtskonzert. Händels Messias. Und dann waren da gerade die Solostimmen. Herr der Herren, König aller Könige. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Genau das ist unser Jesus. Ein Gigant. Eine Majestät. Aber eine Majestät mit offenen Armen. Weil er gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, gilt genau das, was in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 steht, wo Jesus sagt, kommt her zu mir. Wie können wir kommen? Sternforscher hatten ihre Reise nach Jerusalem und ihren Stern. Jerusalem ist wirklich eine großartige Stadt. Sehr zu empfehlen. Es ist kein Problem, eine Reise nach Jerusalem zu buchen. Ich glaube, so von Frankfurt, Tel Aviv, 4 Stunden ist man da. Aber Bibelleser, einige von uns haben sicherlich nach dem ökumenischen Bibelleseplan gelesen die letzte Zeit, den Propheten Sacharja. Und da haben wir eine Ahnung davon bekommen, dass diese Stadt Jerusalem eine Bedeutung hat, die wir nur ahnen können, für Gott, aus der Sicht Gottes. Also es wäre kein Problem, in eine Reise nach Jerusalem zu buchen. Aber Jesus ist doch im Himmel. Irgendwo hinter dem Horizont, ziemlich weit weg. Irrtum. Er ist uns näher, als wir denken. Wir können ihn finden. Wir können ihn entdecken. Da war ein Ehepaar, Natascha und Valerian. Sie eine Ärztin. Er ebenfalls im medizinischen Bereich tätig. Ihr Heimatland Georgien. Valerian lernt Jesus kennen, beginnt mit ihm zu leben, liest seine Bibel, aber Natascha ist ablehnend. Diese Märchen, sagt sie, meint damit die Botschaft der Bibel. Sie sind naturwissenschaftlich nicht zu beweisen. Christen sind in der Minderheit. Aber Christen sind nicht nur in der Minderheit, sie sind auch minder bemittelt. Damit meint sie, Christen sind dumm. Niemals kann ich so einen Blödsinn glauben. Aber sie hat bemerkt, dass ihr Mann sich verändert hat, seitdem er Christ ist. Und das macht sie neugierig. In einem besonderen stillen Augenblick greift sie nach der Bibel auf dem Nachttisch ihres Mannes, öffnet die Bibel und ihre Augen fallen auf eine Bibelstelle, die sie schockiert. Matthäus 7, 13 bis 14, da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit und der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Natascha begreift sofort, wie unausweichlich diese Worte sind. Und sie erkennt, die Mehrheit ist auf dem falschen Weg. Dieser eine Bibelvers reicht, um ihr gesamtes Denkgebäude einstürzen zu lassen. Auch sie beginnt von da an ein Leben mit Jesus. 5 Monate später wird sie getauft. Und was sind das für Worte, die ihr Leben verändert haben? Es sind Worte, die Jesus gesprochen hat. Es sind Worte, die wir in der Bibel lesen können. Also wir merken, Jesus begegnet uns in seinem Wort. Er möchte nichts lieber, als mit uns in Kontakt kommen. Also lasst uns die Bibel lesen. Ein Griff zur Bibel ist gar nicht so eine große Bewegung, aber die Entscheidung dafür ist natürlich vorlaufend oder die Voraussetzung. Frage, müssen wir etwas tun, um uns auf diese Begegnung vorzubereiten? Da waren die Hirten bei der Nachtschicht. Dann kommen die Engel und sagen zu ihnen, euch ist heute der Heiland geboren. Der Retter, Ihr werdet ihn finden im Stall bei der Krippe. Kurz entschlossen machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Haben sie unterwegs geduscht? Haben sie sich vielleicht ein schickes Hemd angezogen, eine Krawatte umgebunden? Wir finden nichts davon. Und ich frage euch mal, wie riechen Männer, wenn die gearbeitet haben? Vor allen Dingen, wenn sie mit Schafen gearbeitet haben oder mit Kühen oder was. Also die riechen nicht unbedingt nach Sonntag. Haben sich auch kein Deo angesprüht, macht man ja heute so gerne. So wie sie gekommen sind, kommen sie nach Bethlehem und entdecken diesen kleinen Jesus auch für sie. Viele Jahre später hat Manfred Siebald einen Liedtext geschrieben. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen kann. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Wir sind eingeladen. Wir dürfen kommen. Mit dem, auch mit dem, was zum Himmel stinkt. Die biblische Begründung dafür finden wir im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 und 16. Da heißt es, doch er, nämlich Jesus, Gottes Sohn, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ja, Jesus, das ist jetzt ein Merksatz. Jesus ist ein Gigant, eine Majestät, aber mit offenen Armen und voller Erbarmen. Wie findet ihr ihn? Also ich finde ihn sowas von faszinierend, sowas von anziehend, so magnetisch irgendwie. Also ich möchte nichts lieber als mit ihm zusammen sein. Das Höchste und Beste, was wir erleben können, ist, ihn zu kennen, mit ihm in Kontakt zu sein, auf ihn fixiert zu sein, ihn sogar als Freund zu haben. Sabine Stabrich schreibt, ich pflege seit mehr als 20 Jahren eine Brieffreundschaft, die ich nicht mehr missen möchte. Jetzt werden Sie vielleicht lachen, aber ich schreibe tatsächlich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, einen Brief an Jesus Christus. Ich schreibe meine Briefe auf dem Computer. Allerdings muss ich gestehen, dass es Gott war, der mit dieser Brieffreundschaft angefangen hat. Er hat mir zuerst einen Brief geschrieben, und zwar einen sehr ausführlichen, die Bibel. Ich bin so dankbar, dass ich Gott antworten und ihm mein ganzes Herz ausschütten kann. Zitat Ende. Weihnachten ist wie eine Wunderkerze. Gleich werden wir singen, schnell, auch wie schnell vergehen solche Freuden und die Kerzen verlöschen. Trotzdem, faszinierend schön, dieses Fest. Aber dieses Fest will uns Beine machen. Dieses Fest will uns in Bewegung bringen. Dieses Fest will uns in Kontakt bringen mit Jesus, dem hellen Morgenstern. Was haben die Sternforscher gemacht, als sie bei dem Königskind angekommen sind? Sie sind niedergekniet, haben ihn angebetet, haben ihn beschenkt. Wir wollen auch so eine Art Anbetungszeit jetzt haben. Wir werden zunächst zwei Lieder singen miteinander, dann werden wir die Möglichkeit haben zu beten und wir werden auch sogar die Möglichkeit haben, nachher in unserer Weihnachtsspende Jesus zu beschenken. Also, lasst uns mit zwei Liedern anbeten. Das Knien, das haben die damals gemacht, das schieben wir ins Private, aber vor Majestäten steht man normalerweise auf und wenn ihr mögt und wenn ihr könnt, bitte ich euch, zu den beiden Liedern aufzustehen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.